Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung, in der wir heute ausnahmsweise mal nicht über harte Tagespolitik sprechen wollen, sondern eher über die großen Fragen dahinter mit drei besonderen, drei seltenen Gästen, die sich, glaube ich, in dieser Konstellation so noch nicht begegnet sind. Um mit Ihnen, und da geht der Blick zuerst zu Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin, unter anderem über die Frage zu sprechen, warum wir alle gerade erleben, dass sich alte Gewissheiten in so unglaublicher Geschwindigkeit auflösen. Man sieht das beispielsweise am Zustand der ältesten deutschen Partei, der SPD, die in Umfragen, ich glaube, im Moment bei 13% steht. Demokratie, sagt sie, hat viel mit Zukunftsmut zu tun und mit Vertrauen in uns selbst. Wo ist dieses Vertrauen hin? Wollen wir Sie fragen. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Vielleicht hat, und da kommt dieser Mann ins Spiel, vielleicht hat die Verunsicherung auch etwas mit Lebenslügen zu tun. Die Politik, sagt er, hat sich unglaublich verändert. Und offenbar ist das ein Nachteil für Linke, denn er sagt weiter, Linke müssten eigentlich immer mal wieder die eigene Ideologie ein bisschen an die Wirklichkeit anpassen. Stattdessen fangen sie an, die Wirklichkeit so zu verändern, dass sie wieder zu Ideologie passt. Und deshalb halten sie sich immer noch für die besseren Menschen. Das aber, sagt er, stimmt nur ein bisschen. Herzlich willkommen, Gregor Gysi. Freue mich sehr. Was uns wiederum direkt zu diesem Mann bringt, der im Laufe der letzten 85 Jahre vermutlich ziemlich oft liebgewonnene Überzeugungen über Bord werfen musste. Und ich, Geständnis an dieser Stelle, schätze ihn genau dafür so sehr, dafür, dass er mit 85 immer noch in der Lage ist, so neugierig, so offen, so wach zu sein. Und vielleicht hat das alles, was mit seinen Anfängen zu tun, Jahrgang 1940. Ich wünsche mir, hat er neulich gesagt, dass meine letzten Lebensjahre nicht so werden wie meine ersten. Herzlich willkommen, Franz Müntefering. Freue mich sehr. Schön, dass Sie bei uns sind. Freue mich sehr auf diese Runde. Herr Müntefering, erste Frage an Sie. Sie sind seit 59 Jahren Mitglied der SPD mittlerweile.
Fast 60, ja. Ja,
fast 60 Jahre. Ich habe gesehen, Sie haben immer, das ist mir neulich schon aufgefallen, in der Sendung, Sie haben immer da so einen kleinen...
Rotes Nädelchen.
Ja, dieses rote Nädelchen. Was ist das?
Das stammt aus 1962, das war damals die Willi-Nadel. Wir waren ja arm als Partei und haben einen Wahlkampf gemacht mit dieser roten Nadel und haben die alle angesteckt. Und die verliert man leicht, weil die so einen kurzen Stachel hat nur. Und deshalb habe ich immer noch so zu Hause 50 oder 100 Stück davon liegen.
Haben Sie die auf Vorrat gekauft damals?
Ja, aber das ist eigentlich schön an der Sache ist, ich kriegte dann einen Brief von, ich heiße Elisabeth, ich bin 86 Jahre alt. Du bist der Einzige, der die Nadel noch trägt, bitte tu das weiter. Sentimental, aber auch schön. Ne? Ja. Ich meine, wenn ich losgehe, muss ich daran denken, habe ich jetzt die Nadel auch da.
Die tragen Sie immer, ja, mir ist das aufgefallen.
Ich versuche das, aber manchmal verliert man die Dinge. Wenn es geht, trage ich
sie. Sie haben ja noch ein paar im Schrank.
Ja, klar.
So, genau. Können Sie notfalls auch an Gysi noch mal weitergeben, für den Fall. Wie würden Sie denn Willy Brandt den aktuellen Zustand der SPD erklären, Herr Müntefering? Gysi lacht schon.
Das wäre schwer, will ich jetzt mal sagen.
Jedenfalls, Willi neigte nicht zur Panik. Und auch in seiner Zeit ist uns manchmal schlecht gegangen. Auch er war daran beteiligt. Mhm. Und der würde sagen, Mut machen, man muss da durch. Die Welt verändert sich, wir ändern uns auch. Und die ganze Situation, in der Politik sich bewegt, verändert sich. Das ist keine statische Organisation. Das ist nicht etwas, was sich über Jahrzehnte hinzieht, sondern die Welt wird an sehr vielen Stellen anders. Und das macht sich auch bemerkbar für die Politik.
Sie waren SPD-Chef. Der aktuelle SPD-Chef ist mit wie viel Prozent ins Amt gewählt worden? Frau Römmele, helfen Sie mir. 64?
Mit weniger als 65. Mit 64, weniger als 65 Prozent, ne? Ja.
So. Ist das bitter oder ist das einfach nur halt jetzt anders? Wie hätten Sie reagiert bei 64,9%?
Ich war ja auf dem Parteitag, habe 3 Tage dabei gesessen. Und habe ihm hinterher gesagt, auf die Schulter geklopft, gesagt, okay, ich war ja bei denen, die, als er sich entschied, anzutreten für diese Funktion, gesagt hat, das ist richtig. Es muss jemand da sein, der das Kreuz dahinhält und der jetzt auch da reingeht. Und ich hatte eher die Sorge, dass da keiner da sein würde. Und deshalb
Jetzt ernsthaft, Sie hatten Angst, dass sich keiner findet, der die stolze alte SPD führen will?
Naja, an dem Wahlabend wäre es doch üblich gewesen, dass der Bundeskanzler da ins Fernsehen gekommen wäre und gesagt hätte, liebes Deutschland, liebe SPD, hat nicht geklappt und so und ich, das erklärt. Aber da war keiner zu sehen. Und er liebt, und er hat gesagt, ich stelle mich da rein, ich gehe da rein. Am anderen Morgen rief er mich an. Ich stand irgendwo am Bahnsteig und habe gesagt, mach das. Mach das. Das ist auch mit Hemmnissen verbunden und mit Ärger. Und nicht alle werden das lieben, aber wir brauchen jemanden, der die Verantwortung übernimmt. Und das hat er auch getan.
Und nochmal, 64,9%. Wäre das für Sie ein Grund gewesen, zu sagen, okay, dann mache ich das nicht?
Nö. Man will die Mehrheit haben. Das ist da.
Das reicht.
Da ist man Demokratie. Ja, im Zweifelsfall ja. Klar.
Ja, aber da ist doch der Zweifel ist da doch mit in der Zahl.
Ja, nun, aber wenn man
ohne Gegenkandidat, verstehen Sie?
Wenn man mehr als die Hälfte hat, dann ist man dann gewählt. Da hat man sich ja der Wahl gestellt und dann darf man nicht beleidigt sein und sagen, das ist mir aber zu wenig, sondern ich möchte...
Nee, nicht beleidigt, aber sozusagen, wer trägt mich? Wer hat das Vertrauen offenbar in mich nicht, wenn ich mit einem solchen Wahlergebnis
umgehe? Das kann im halben Jahr...
Ich bin da ganz frei von
Häme. Kann im halben Jahr schon ganz anders sein. Auf dem Parteitag haben dann manche ihr komisches Mütchen gekühlt, aber ich fand es nicht gerechtfertigt und fand es gut, dass er auch da nicht gewackelt hat, sondern gesagt hat, ich nehme das auf mich und jetzt wollen wir mal gucken. In einem Jahr sprechen wir uns wieder.
Frau Rommeler, wie schauen Sie da drauf als Politikwissenschaftlerin?
Ja, ich teile das ein Stück weit, was Franz Müntefering sagt. Das war ein hartes Ergebnis. Ja, ich sehe das auch so. Er hat die Mehrheit hinter sich gehabt und damit geht er jetzt als Parteichef zusammen mit seiner sehr starken Co-Vorsitzenden, die ja 95% bekommen hat, Bärbel Baas, jetzt in die nächsten Jahre hinein. Ob es schlau war, von den SPD-Mitgliedern, von den Delegierten, ihn öffentlich so zu schwächen, ist eine andere Frage. Also wenn man ihn kritisiert, und es gibt viele Punkte, weswegen man ihn kritisieren kann, dann wäre es aus meiner Perspektive klug, sowas hinter verschlossenen Türen zu machen und nicht bei so einer Abstimmung. Weil diese Abstimmung trägt er ja ein Stück weit auch an den Koalitionstisch und ist da natürlich als SPD-Chef dann deutlich geschwächt.
Das meine ich ja. Er braucht ja das Gewicht, er braucht ja die Gravitas, die man in so einem Amt braucht. Herr Gysi, ist das sozusagen jenseits dann von Schadenfreude, ist man da schon beim Mitleid angekommen, was noch schlimmer ist?
Nein, weder noch. Also in mir entsteht in solchen Situationen wirklich keine Schadenfreude, aber Mitleid auch nicht. Ich glaube, das Problem war, dass es zwei Vorsitzende gab. Es war ein sehr schlechtes Wahlergebnis. Und dann wurde festgestellt, die eine Vorsitzende war an allem schuld und der andere nicht. Der blieb bei allem. Ja. Das ist nie gut. Und dann entsteht sowas, dass die Delegierten sagen, nee, das lassen wir eben so nicht durchgehen. Und ich mache alles, erstmal Fraktionsvorsitzender, dann Vizekanzler, dann Bundesminister, es sei ihm alles gegönnt. Aber ich weiß, wie schwierig das ist. Wenn man zu zweit die Spitze hat, dann muss man auch gemeinsam in irgendeiner Form die Verantwortung übernehmen. Das ist, glaube ich, das Problem gewesen.
Und aus Ihrer Perspektive, weil Sie vorhin so reagiert haben, als ich fragte, wie würde man Willy Brandt heute die SPD erklären? Wie würden Sie es denn tun?
Na, ich würde dann mit ihm, glaube ich, darüber diskutieren, was vielleicht falsch gelaufen ist und was man verändern muss, um die SPD an alte Größe heranzuführen. Ich glaube, neben der Beteiligung an dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen Serbien, das ging aber noch. Schlimmer war der Neoliberalismus, den Tony Blair und Gerhard Schröder zusammen eingeführt haben. Die Privatisierung des Gesundheitswesens und viele andere Bereiche. Plötzlich sollte sich ein Krankenhaus in erster Linie rechnen und nicht mehr in erster Linie für Gesundheit zuständig sein. Und das hat dazu geführt, dass die SPD nicht mehr als die wirkliche Alternative zur Union wahrgenommen wurde, was früher in der alten Bundesrepublik immer der Fall war. Das war ja immer ein Gegenüber, selbst wenn es man eine kurze Zeit der Großen Koalition gegeben hat. Und irgendwie muss man zu dieser alten SPD, wie sie unter Willy Brandt war, aber natürlich auch bei der Gründung der SPD wieder zurückkehren. Also im Vordergrund müssen die Interessen der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer stehen und so weiter.
Ich habe irgendwas im Hinterkopf. Sie haben das mal sehr schön beschrieben an einem Beispiel. Das hat ja mit Steuern zu tun. Die Deutsche Bank.
Ja.
Können Sie das einmal erläutern? Ich finde das so schön plastisch.
Das war so eine Übersetzung,
ja.
Weil es ging immer um die Veräußerungserlösgewinnsteuer. Damit können doch 95% der Bevölkerung gar nichts
anfangen. Niemand weiß, was das ist.
Ja. So. Und das war so unter Kohl, also ich übersetze das mal gleich, wenn man einen Kaufpreis bekam und daraus ein Gewinn resultierte, musste eine Kapitalgesellschaft, also sprich die Deutsche Bank, darauf eine volle Steuer bezahlen und der Handwerksmeister, also der Inhaber und Unternehmer, eine halbe. Und das änderte Schröder und Fischer. Und dann wurde festgelegt, dass die Deutsche Bank nichts mehr zu bezahlen braucht und der Bäckermeister das Doppelte bezahlen muss. Und da habe ich gesagt, wie soll ich denn den Leuten erklären, dass die SPD das einführt? Wenn es Kohl eingeführt hätte, dann wäre ich ja mit der SPD überall rumgefahren und wir hätten gemeckert. Aber es kommt umgekehrt. Und da passierte Folgendes. Nach meiner Rede rannten 10 bis 15 SPD-Abgeordnete nach vorne zu Struck, dem damaligen Fraktionsvorsitzenden,
zu Peter Struck,
und fragten, ob das stimmt. Ob sie das in einer halben Stunde entscheiden. Nun verstehe ich ja, bei Veräußerungserlös-Gewinnsteuer gehen deren Ohren auch zu.
So heißt das Ding, Veräußerungserlös-Gewinnsteuer.
Ja, du kannst es auch kürzer nennen, Veräußerungsgewinnsteuer, ja, oder so, aber so heißt es. Und das, wissen Sie, und das Problem war, dass dadurch deutlich wurde, dass sie gar nicht wussten, was sie in einer halben Stunde entscheiden. Nun verstehe ich das. Bei der Steuer gehen deren Ohren auch zu. Aber wenn ich Mitglied einer Regierungsfraktion, ja, bin und ich beschließe eine halbe Stunde später neues geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland, muss ich doch wenigstens wissen, was ist das? Struck war natürlich sauer auf mich. Der hob immer die Arme und sagte, alles entschieden. Es ist ja nur ein kleines Beispiel. Es ist ja keine Weltveränderung.
Sehr relevantes Beispiel.
Aber für mich hat es das deutlich gemacht, dass es so nicht geht.
Geschichte dadurch, damit kann man nicht die Situation heute erklären. Das ist einfach Unsinn.
Nein, das tut ja nicht. Aber ist es so?
Nicht. Er wollte sie bloß hören.
Ja. Nee, das ist genau wie es ja eben eingespielt schon mal da war. Also, dass man die Agenda 2010, dass wir die durchgezogen haben, das war doch auch gegen manchen Widerstand, auch in der eigenen Partei, auch bei Ihnen und bei Oskar Lafontaine und bei vielen anderen, die es besser wussten, aber sie waren richtig. Es war richtig, dass wir das gemacht haben. Man kann auch viele Dinge aufzählen aus dieser Agenda, die uns sehr gut getan haben, die uns auch stabilisiert haben. Mhm. Ich laufe da nicht rückwärts.
Aber wenn natürlich in seinem Beispiel die Geschichte sich irgendwann mal setzt, dass die Deutsche Bank jetzt keine Steuer mehr zahlt, aber der Bäckermeister dafür voll, dann stehen Sie als SPD plötzlich unter Kapitalismusverdacht. Und das ist das, was Ihnen eigentlich nicht passieren darf.
Werden wir sehen. Wenn es jetzt in den Bundestag kommt, wenn es seine Partei einbringt, dann werden wir gucken, wer wie abstimmt.
Mit der Geschichte.
Wird interessant werden.
Ja, Frau Römmele.
Ich glaube, eine ganz wichtige Geschichte, die man Willy Brandt erzählen müsste, wenn man sich jetzt heute mit ihm unterhielte, wäre, dass wir ein völlig anderes Parteiensystem haben. Wir hatten damals in den 70er, 80er Jahren ein 2,5 Parteiensystem und haben jetzt sehr viel mehr Parteien im Bundestag. Wir haben auch einen Rückgang der Parteiidentifikation, also sehr viel weniger Menschen fühlen sich einer Partei nahe, sind deswegen auch offen für Wahlkampfeffekte und wählen in der einen Wahl so, in der anderen Wahl so. Deswegen also die SPD zurückzuführen zu den 35-40%, ich glaube, das wird unter den Gegebenheiten, die wir heute haben, nicht mehr der Fall sein. Für keine der ehemaligen Volksparteien, auch für die Union nicht. Aber die Frage ist eben, ob man sie wieder stabilisieren kann und eben über die 20% bringt.
Das meinte ich, ja. Die Veräußerungserlös-Gewinnsteuer war auch nicht mein Beispiel. Der Neoliberalismus, der, glaube ich, war für mich zumindest ein gewisser Bruch.
Und darf ich noch mal, um das Thema sozusagen abzuschließen, Herr Müntefering, wenn Sie nach links gucken, da sitzt Gregor Gysi. Wie viel hat der denn zu tun mit dem Niedergang der SPD?
Oh, da gibt's eine lange Geschichte. da gibt's eine lange Geschichte.
Ja,
ich weiß nicht, ob die Zeit zu schade ist dafür, dass man da mal rangeht. Aber
für
das war ja so.
Bitte,
das war so. 1998 gab's die Bundestagswahl. Ich war Bundesgeschäftsführer. Kanzler wollte Oskar Lafontaine werden, aber dann hat er mir erzählt, da gibt's diesen Schröder in Niedersachsen, den sonst Kommand kannte. Der hat dann eine Landtagswahl. Wenn er die gewinnt, dann kann das sein, dass der Kanzlerkandidat werden muss. Dann hat der Gerd Schröder die Landtagswahl glorreich gewonnen. Und wenn man ihm einmal sagte, jetzt kannst du Kanzlerkandidat werden, dann hat er natürlich marschiert, ist er natürlich gegangen. Endergebnis war ein großer Wahlsieg 1998 für die Sozialdemokraten, wo wir ganz oben waren. Und wir konnten regieren. Wir waren da. Oskar Lafontaine, Oskar, ja.
Über 5%, ja. Was ich auch interessant fand. Also Sie hatten einen Erfolg und wir hatten auch einen Erfolg.
Nee, das war 2002. Die Geschichte, da war ich ganz eng dabei, die kann ich euch auch wirklich erzählen. Das ging nämlich dann, ja. Und zwar auch so, dass das auch wirklich stimmt. Dann ging das natürlich los mit dem Regieren da. Und es war sehr schnell so, dass Oskar doch enttäuscht war, dass er nur Finanzminister und zweiter Mann war. Und nach wenigen Monaten, ich glaube, es war am 11. März, 4 Monate nach der Wahl, legte er nieder sein Mandat als Bundesfinanzminister, als Parteivorsitzender und als gewählter Abgeordneter und ließ die Partei alleine und ging los und hat mobilisiert gegen uns, mit euch zusammen, mit den Gewerkschaften zusammen. Und das Ergebnis war, dass das bei uns wirklich geschrumpft ist.
Genau.
Das war der entscheidende
Fleisch vom Fleische sozusagen.
Das war der entscheidende politische Ansatz, der damals da war. Und das rechne ich dem Lafontaine schon gewaltig an, was sie da gemacht haben. 2002 bei der nächsten Wahl hatte er schon die linke Partei gegründet. Er hatte die Gewerkschaften schon mobilisiert. Das war die Wahl, wo wir 4,8% verloren. 4,8% verloren und die Linke 4,8% gewann. So begann das Ganze damals und das verzeihe ich dem Lafontaine auf gar keinen Fall. Also man kann über Politiker denken, solches und solches. Ja, du hast was gut gemacht, was schlecht gemacht, wir auch, das alles klar. Aber das, was er da gemacht hat, das war eine Riesensauerei und das ist ein Motiv gewesen damals für ihn, was uns heute noch dazu bringt, dass wir darunter leiden und dass wir heute noch auch schlechte Ergebnisse aus der Zeit mit uns rumschleppen.
Das wollte ich Sie noch mal fragen, weil Sie sagten, aus Eitelkeit, er war gekränkt darüber, dass er nicht Kanzler geworden ist. Ist das wirklich das einzige Motiv?
Das weiß ich nicht, er hat das ja nicht gesagt. Er hat sich bei niemandem gemeldet bei uns. So war es nur, er wollte es eigentlich werden, das weiß ich. Dann kam Schröder dazu, dann wollte er Finanzminister werden und auch auf viele andere Ministerien noch Zugriff haben. Ich habe gesagt, das wird überhaupt nicht funktionieren. Das Kanzleramt ist eine Burg. Wenn du denen sagst, ich sage euch mal, das machen die gar nicht. Und natürlich, Schröder war dann auch stark und der hat den auch nicht vorgelassen dabei. Und Lafontaine war enttäuscht und hat systematisch die Regierungsfähigkeit der SPD zu Ende gebracht durch dieses Vorgehen, was er dann da bewerkstelligt hat.
Ist das etwas, was man bis heute sieht? Diesen Hang, Dinge kaputt zu machen?
Ich will ja nicht pauschal werden. Ich glaube, dass es auch viele gute Gründe gibt, mit vielen anderen Parteien im Deutschen Bundestag zusammenzuarbeiten. Ich halte die Linke, die es heute da gibt, für eine durchaus demokratische Partei, so wie die Grünen und uns und die CDU, CSU auch. Das heißt, wir haben schon ein breites demokratisches Spektrum. Aber Lafontaine zähle ich nicht dazu, ausdrücklich nicht.
Ist Gysi dann auch daran beteiligt, am Niedergang der SPD?
Das war eine andere Position. Der hat das nicht mit dem Hinterhalt gemacht, der bei Oskar dabei war.
Ich war ja in einer anderen Partei. Ne?
Ja.
Glück gehabt. Naja, aber Sie haben sozusagen sich daran bedient, an
ja,
dem, was da...
Selbstverständlich.
Naja, das ist in der Demokratie möglich und da muss man auch drum kämpfen. Und das mache ich aber keinen zum Vorwurf. Er hat das aber immer offen gemacht. Aber Lafontaine war bei uns. Er war bei uns, er wollte Kanzler werden, er hat Wahlkampf mitgemacht, auch nicht schlecht mitgemacht. Kann ich ja alles leicht zugeben. Aber dann war er darüber sauer, dass er dann nur zweite Geige spielte und hat das Ding systematisch zerstört. Das endete letztlich nicht 2002, als wir 4,8% verloren und die gewannen, sondern das endete 2005 bei der vorgezogenen Bundestagswahl mit Merkel als Kanzlerin. Das war das Ergebnis alles von Lafontaine. Wir hätten also 98 gewonnen. Da habe ich gesagt, wir können jetzt 20 Jahre regieren.
Haben Sie gesagt?
Ja, ja. Man verliert bei der nächsten Wahl dann 3% oder 4%. Aber das war dann 2005 war das zu Ende.
Da war es ja knapp.
Das hat der bewerkstelligt, ganz knapp. Klar.
Das war knapp.
Das war sehr knapp. Sehr knapp. Das war dann auch so die Entscheidung von Schröder, eine kluge Entscheidung gegen den Irakkrieg und dass er bei der Naturkatastrophe sofort in die neuen Bundesländer fuhr und sich das ansah, während Stoiber wohl im Urlaub war und den ich unterbrach und so. Es sind immer so dann auch kleine Fehler, die dann so mit den Ausschlag geben. Wissen Sie, meine historische Aufgabe, die historische Aufgabe meiner Partei war doch was ganz anderes. Es gab ja Gegner der Einheit in der DDR. Es gab solche, die wussten, dass aus ihnen nichts wird. Und dann gab es ganz viele, die dachten, dass aus ihnen was wird, aus denen aber nichts wurde. die Enttäuschten. Und deren Interessen mussten ja auch irgendwie vertreten werden. Und es musste ihnen ja ein Weg in die deutsche Einheit geebnet werden. Und gleichzeitig musste verhindert werden, dass irgendeine Form von Gewalt angewandt wird. Wir hatten ja viele, wie es so schön hieß, in der DDR bewaffnete Organe. Mhm. Und die sollten ja von den Waffen keinen Gebrauch machen. Das war, wenn man so will, unsere Aufgabe. Und das haben wir, wenn ich mal alles zusammennehme, so schlecht nicht gemacht. Dabei ist dann herausgekommen, dass links von der SPD eine politische Kraft entstanden ist, die gelegentlich auch mal drohte unterzugehen, aber die sich dann wieder rettete, weil es dafür jetzt eben auch einen Sinn und einen Zweck gibt. Aber wenn ich das mal erzählen darf, ich versuche es mal so kurz wie möglich zu machen. Die Veränderungen, die wir erleben in Deutschland, haben ja auch mit den internationalen Veränderungen zu tun. Die führenden westlichen kapitalistischen Staaten hatten gegenüber den sozialistischen Ländern immer drei Vorteile. Sie hatten die breitere und bessere Waren- und Dienstleistungsdecke, sie hatten eine frei konvertierbare Währung und deutlich mehr Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die sozialistischen Länder, will ich nicht weiter begründen, glauben Sie es mir einfach, waren sozialgerechter. Nicht politisch, aber sozialgerechter. Gut, das hielt aber nicht. Die sozialistischen Länder implodierten. Sehen Sie, damals hätte ein Trump, hätte eine AfD gar keine Chance gehabt, weil die Angriffe auf Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit waren ein gewichtiges Argument gegen alle sozialistischen Länder. Nun gibt es sie aber nicht mehr. Plötzlich hat dieses Argument an Gewicht verloren.
Das Argument wird klein, ja.
Und die Eliten, die hinter Trump stehen, die machen sich Sorgen, dass China Weltwirtschaftsmacht Nummer eins werden könnte. Und die gehen davon aus, das ist das Problem, dass China schneller und effizienter ist, weil es eine autoritäre Struktur hat. Und deshalb kämpfen die jetzt gegen die Parlamente, gegen die Justiz. Das hört man ja jeden Tag.
Ja, die sind unverhohlen fasziniert davon.
So, und wir, verstehen Sie, das ist meine Sorge, stehen von außen unter Druck, weil Trump auch will, dass wir das abbauen. Von innen unter Druck, die AfD will auch, dass wir das abbauen. Und die Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit retten und bewahren wollen, sind nicht in der Lage, sich gemeinsam zu organisieren. Das ist mein Problem.
Das ist der Grund, Herr Müntefering, warum Sie sagen, Freiheit muss jeden Tag neu erkämpft werden.
Richtig.
Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und Sie begründen das auch mit Ihren Erfahrungen, die Sie im Krieg gemacht haben. Wir haben ja, weil wir vorhin über Willy Brandt gesprochen haben, heute wieder an dem Punkt eine Analogie. Deutschland hat wieder Angst vor dem Krieg. Das ist neu. Haben Sie Angst vor Krieg?
Also, dass wir Angst haben, will ich so nicht sagen. Das wäre ein bisschen zu hoch gegriffen.
Nee.
Aber eine Sorge im Blick nach vorne, deshalb habe ich das auch gesagt.
Viele Leute haben wirklich im Moment Angst vor Krieg.
Im Blick nach vorne sage ich schon, aufpassen. Aufpassen, passt auf. Also ich höre schon ganz sensibel zu, wenn über den Westen gesprochen wird. Das war immer klar über Jahrzehnte. Das ist EU, Europa und das ist Amerika, USA. Wenn heute einer Westen sagt, weiß ich gar nicht mehr so ganz genau. Ich weiß auch nicht bei dem amerikanischen Präsidenten, ob er uns mitmeint, ob das eigentlich noch eins ist. So, was ist mit den europäischen Ländern? Welche Rolle haben wir selbst? Und wie kann man dieses Europa, was wir haben, wie kann man das verstärken? Wie kann man da eigentlich was Selbstbewussteres, Eigenes rausmachen? Die demokratischen Länder, die es in diesem Europa gibt, das ist ja auch der Welt einmalig. Aber jetzt käme es darauf an, dass man daraus etwas mehr macht und dann auch schnell mehr macht und dann auch stärker zu sein. Denn wir dürfen uns nicht darauf verlassen, dass die Amerikaner die alte Positionierung voll durchziehen, wenn das so weitergeht, von Russland ganz zu schweigen. Das heißt, dieses Europa selbst ist auch in der Gefahr, selbst ein heißes Eisen zu werden und seine Souveränität und seine demokratische Stabilität zu riskieren.
Ich würde gerne mal ein bisschen tiefer mit Ihnen eintauchen wollen, genau dieses Thema. Vielleicht erst, Frau Römmele, wenn Ihre Kinder, Enkel, ich weiß nicht, wie Sie familiär aufgestellt sind, Nichten, Neffen, wenn die fragen, wir haben Angst vor Krieg, was sagen Sie denen?
Das sagen sie nicht. Das sagen auch, also meine Kinder sagen das nicht, meine Studierenden sagen das nicht, weil die ja in einem Alter sind, in der sie in diesen komplexen und herausfordernden Zeiten ja aufgewachsen sind. Die kennen ja fast nichts anderes als Krise. Ich glaube, was meine Generation, also ich bin Ende der 60er Jahre geboren.
Aber ich rede vom Krieg, ne?
Ja, das ist mir schon klar. Aber Ich nehme die öffentliche Diskussion nicht so wahr, dass die Menschen Angst vor Krieg haben. Mhm. Was ich aber wahrnehme und was sich ändert, mhm. ist, dass wir auf einmal über Wehrpflicht wieder reden, dass wir über Aufrüstung reden. Und darüber hat meine Generation dagegen in den 80er, 90er Jahren gekämpft und dann wendete sich das Blatt und man dachte, man lebt in einer friedlichen Welt ohne Waffen, ohne Wehrpflicht und so weiter. Aber die öffentliche Diskussion wendet sich gerade. Wir sprechen über Wehrpflicht, wir sprechen über Aufrüstung, wir sprechen über 5% NATO-Ziel und so weiter. Und das ist das, was ich wahrnehme. Und nochmal jetzt zu den Kindern und Studierenden, mit denen ich spreche. Die kennen keine andere Zeit. Die kennen keine andere Zeit. Und wir kennen eben eine Zeit oder sind in einer Zeit groß geworden, in denen wir eigentlich gelernt haben, dass doch alles gut ausgeht. Ja, es ist immer alles Jortje Jange, hieß es ja. Ne? Und das macht es ja für uns so schwierig, auch zu antizipieren, dass wirklich eine Katastrophe kommen könnte, dass sich die Dinge grundsätzlich ändern könnten, weil wir es nicht gewohnt sind. Die junge Generation ist es gewohnt.
Mhm. Herr Gysi, wie nehmen Sie das wahr?
Ich werde auf Veranstaltungen und auch per E-Mails immer häufiger gefragt, ob ich glaube, dass es zu einem dritten Weltkrieg kommt. Ja. Ich versuche dann immer, die Leute zu beruhigen, ihnen die Angst zu nehmen. Der Putin ist ja nicht irrational. Ich glaube, er will Folgendes uns beweisen. Und das fängt mit dem Maidan an, wo die Ukraine anfängt, sage ich mal, zu uns zu kommen, zur EU, zur NATO etc. Mhm. Und das will er überhaupt nicht. Er hat sich abgefunden mit Lettland, Litauen und Estland. Aber was er uns klar machen will, ist Folgendes, dass alle anderen ehemaligen Sowjetrepubliken in seine Zuständigkeit fallen, nicht in unsere. Das heißt, egal ob ich die Ukraine nehme, Weißrussland, Moldawien, Armenien, Aserbaidschan, Kasachstan, Georgien, Usbekistan, Kirgisistan, habe ich was vergessen? Alles, da will er, das soll seine Zuständigkeit sein. Und leider weiß ich überhaupt nicht, was Trump und Putin miteinander so lange am Telefon besprechen. Es könnte sein, dass sie wie in Jalta 1944 wieder versuchen, unterschiedliche Einflusssphären festzulegen. Was mich genauso beunruhigte wie das gegenwärtige Chaos. Aber er wird keinen NATO-Staat angreifen, weil dann bleibt auch von Russland so gut wie nichts übrig. Aber das will er durchsetzen. Und der Westen sagt, das können wir nicht durchsetzen, weil das ja inzwischen eigene souveräne Staaten sind. Und genau in diesem Widerspruch befinden wir uns.
Und die Amerikaner.
Und dasselbe haben wir dann noch umgekehrt in China wieder, weil China weltweit investiert. Und da weiß ich nicht, ob der Trump überhaupt auf die Idee kommt, mit den Einflusssphären festzulegen. Aber wenn er das machte, dann tut mir das Schicksal manchen Landes richtig leid, ehrlich gesagt. Und die Europäer, da haben Sie völlig recht, Herr Müller-Fering, eigentlich müssen wir jetzt als EU ein Faktor sein, da die aber zerstritten sind und da Trump teilt und herrscht, sind wir gar kein Faktor mehr. Jetzt telefoniert der Macron schnell mal mit Putin, der Streamer wird plötzlich der britische Premier wieder europäisch. Gerade haben sie die EU verlassen. Jetzt kommt er schon wieder. Ja. Also wir sind im Augenblick, ist Europa in dem Sinne kein wirklicher Machtfaktor.
Vielleicht gelingt es heute ein bisschen, sozusagen eine positive Erzählung mal von Europa zu entwickeln, zu etablieren, wenn man mal genauer in die Geschichte, in die Lebensgeschichte von Ihnen eintaucht, Herr Müntefering. Das ist etwas, was mir hängen geblieben ist, diese Begeisterung für Europa, die unmittelbar mit diesen Kriegserfahrungen zusammenhängt, die sozusagen entstanden ist aus dieser harten Kriegserfahrung. Wenn Sie uns einmal mitnehmen, Herr Müntefering, ich habe es vorhin gesagt, 1940 geboren. Wann haben Sie das erste Mal kapiert, dass Krieg ist? Wie fühlte sich das an? Wie hörte sich das an? Was war das?
Ich war 3 oder 4 Jahre alt. Mein Vater war im Krieg. Ich war einziges Kind. Und Es wurden Bomben geschmissen auf Talsperren bei uns in der Nähe, die Sorpe-Talsperre, die Möhnetalsperre. Als Kind war man zuständig dafür, die Fenster so dicht zu machen, dass kein Licht mehr durchschimmerte und die feindlichen Flugzeuge das nicht sehen konnten. Ein Damm am Möhnesee wurde zerstört. Es ertranken 2000, 3000 Zwangsarbeiterinnen, die da wohnten.
Der Sorpe, ist das dieses Bild hier, das wir da sehen, Herr Müntefering? Ist das dieses Bild?
Ja, das ist die Möhnetalsperre.
Das heißt, dieser Damm wurde präzise getroffen?
Ein Steindamm. Das Wasser sollte so zusammenfließen. Das war ganz teuflisch gedacht. Der Sorpe-Damm ist aber ein Erddamm, der größte in Europa. Und die Bombe ist da reingegangen, aber nicht durchgegangen. Und insofern ist noch die allergrößte Katastrophe da verhindert worden. Aber das war natürlich, die Riesengefahr und die Angst, die wir da gehabt haben. Wir wussten nicht mehr, wo die Väter sind. Wir bekamen keinen Bescheid mehr, sind die im Krieg? Wo stecken die eigentlich? Was ist da eigentlich los?
Und die eine Sperre, die wir da gerade gesehen haben, diese Betonwand, da ging das Ding präzise drauf? Und da sind tausende Menschen gestorben.
Ja, die lebten unterhalb dieser Sperre, lebten die Menschen.
Zwangsarbeiter.
Das war 43 Ende 43 muss das gewesen sein.
Zwangsarbeiter.
Zwangsarbeiterinnen. Viele Frauen waren dabei.
Wo kamen die her?
Das weiß ich nicht. Aus den osteuropäischen Ländern jedenfalls. Die Deutschen, die
viele
schon Polen, reingeschickt hatten.
Sie müssen das mal unbedingt Friedrich Merz erzählen. Weil der hat für mich eine schreckliche Sache gesagt nach der Annahme des Wahlprogramms der CDU, also bevor er Kanzler war. Da hat er gesagt, glücklicherweise haben sie auf mich gehört und haben nur die Überschrift Freiheit gewählt, nicht Freiheit und Frieden. Bei Frieden, sagt er, haben wir auf jedem Friedhof. Freiheit ist das Entscheidende, eine offene Gesellschaft.
Das stimmt ja.
Ich kann nur sagen, wenn wir einen Krieg haben, liegen tote Kinder auf der Straße. Frauen werden vergewaltigt, sterben auch. Männer verlieren ihre Beine, ihre Arme oder sterben. Es gibt keine Freiheit im Krieg. Das ist wirklich völlig daneben. Und da hatte Willy Brandt absolut recht, dass er gesagt hat, all das, Freiheit, Demokratie, ist nichts ohne Frieden. Und der Krieg kann alles zerstören. Also ich hätte dafür gekämpft, dass sowohl Frieden als auch Freiheit über dem Programm gestanden hätte. Und ich glaube, es gibt zu wenig Vorstellung, wie schlimm Krieg ist. Das ist so was Abstraktes, deswegen, weit weg. Das ist aber ganz katastrophal.
Deswegen, da sitzt jemand, der es konkret erlebt hat.
Hunger und Elend. Und
richtig.
All die Sorgen, die man hatte als Kind in den Kindergarten. Trotzdem die Flieger da waren. Wir wussten genau, man muss sich sofort, wenn du was hörst, in der Luft sofort verstecken, in irgendwelchen Büschen da, damit man nicht erreicht wurde. Mein Vater kam nach Hause, da war ich 6,5. Da habe ich den das erste Mal bewusst kennengelernt. Ich habe nur deutsche Soldaten gesehen, die mit erhobenen Händen aus den Wäldern kamen, von anderen deutschen Soldaten getrieben und Deutsche mit angelegten Gewehr hinter denen, ob die in Heil nach Hause gekommen sind, weiß ich nicht, aber ganz sicher nicht alle. Und dann kamen die Amerikaner und die Briten nach uns mit ihren Jeeps angefahren, das fanden wir natürlich ganz toll, und gaben uns was zu essen. Und ich habe zu meiner Mutter gesagt, darf ich das Ding jetzt essen oder ist das vergiftet? Das sind doch unsere Feinde. Hat sie das angeguckt, hat gesagt, nee, das sind nicht mehr unsere Feinde, das sind jetzt unsere Freunde. Und dann 47, 48, ich konnte so das erste lesen, in den Zeitungen tauchten dann durchgesägte Grenzpfähle der Niederländer auf. Da haben die Niederländer signalisiert, sie wollen unsere Freunde werden. Die Belgier haben das signalisiert, die Franzosen haben das. Und deshalb war Europa so populär bei uns. Wir haben Indianer gespielt, die Indianer hatten alle eigene Stämme. Und wir wollten alle Europäer sein.
Wirklich?
Ja, wir wollten alle Europäer
sein. Also auch mit dem Begriff. Europäer.
Ja. Plötzlich war da das Erste, was wir lernten. Europa ist gut. Europa ist gut. Das ist eine ganz, ganz tolle Kiste. So müssen wir sein, so wollen wir sein. Und das war damals bei uns die große Idee, dass wir da rein. Deshalb, als im letzten Jahr oder vorletzten Jahr war schon, als die Europawahl war, oder war das letztes Jahr, und ohne Gegner, Empathie, ohne.
Also, das heißt,
so dahin, dem habe ich
Gott mir erklärt hat, was Hunger ist, wirklich Hunger ist, Helmut Kohl. Mhm. Und der hat mir gesagt, mit 16, Ende des Krieges, ging er durch die Straßen und die Städte und die Orte. Und es ist nicht so, dass er nicht zu essen hatte, das ist noch kein Hungern. Hungern ist erst, wenn du überhaupt nicht weißt, ob du jemals wieder was zu essen bekommst. Das heißt, wenn du schon weißt, in 48 Stunden bekomme ich wieder was, dann ist das unangenehm, aber das ist
hinzubekommen. Aber man hat ein Ziel.
Ja. Aber wenn du das nicht weißt und er sagte, ich wusste es nicht, ich wusste auch nicht, von wem ich hier je was zu essen bekommen soll. Und deshalb sage ich, Hungern kennen wir nicht.
Eins muss ich noch ganz kurz beschreiben. Ich spielte draußen, hatte Hunger und hörte, wie bei uns in der Küche der Küchenschrank schlug. Und ich bin reingelaufen, aber ich wusste, es war nur noch eine Schnitte Brot da. Meine Mutter stand an dem Schrank und sagte, was kommst du rein? Dachtest du, ich hätte dir das Brot weggegessen? Ich sagte, nein.
Wirklich?
Ich habe gelogen. Das hätte ich auch nie gemacht, aber das waren Extremsituationen, wo wir nichts zu essen hatten. Und das zieht sich bei mir heute immer, wenn ich sehe, wie Brot weggeschmissen wird, wird es mir immer noch schlecht, da kann ich immer noch verrückt werden. Und das ist diese ganze Sache mit dem Krieg und so, wenn man das nicht erlebt hat, wenn man das nicht weiß, wie das ist, dann denkt man, übertreiben, aber das ist nicht übertrieben.
Haben Sie, Herr Müntefering, mit Ihrer Mutter später mal darüber gesprochen?
Ja.
Ich hab's mir gedacht.
Okay, warum? Ich muss dir das einfach sagen, wie ich das wirklich gesehen habe. Sie hat gesagt, meine Mutter war eine absolut tolle Frau und die hat gesagt, ist okay, ich habe ja verstanden, du hattest Hunger dabei. Und ich hatte auch Hunger.
Mhm. Herr Müntefering, wenn Sie sagen, ich wünsche mir, dass meine letzten Lebensjahre nicht so werden wie meine ersten. Seit wann haben Sie diesen Gedanken?
Ach, das hat einen eigentlich schon immer bewegt. Wie gesagt, als wir so jung waren und dann alle Europäer sein wollten und wollten als Chancen da, dann passierten ja auch Sachen wie die in Ungarn, die Revolution, die da war. Da war mein Vater schon zu Hause. 1953 habe ich zum ersten Mal mit meinem Vater über Politik gesprochen. Es war die zweite Adenauer-Wahl. Er gewann wieder. Und er hat gesagt, Papa, was ist denn das eigentlich mit dieser Politik? Auf was muss ich achten? Worauf kommt es? Dann sagt er, zwei Sachen musst du dir merken. Erstens, genieße eine Partei.
Hat ja schon geklappt. Dann.
Ja. Zweitens, nie wieder deutsche Stiefel im Ausland.
Nie wieder was?
Deutsche Stiefel im Ausland. Mhm. Fand ich gut. Einige Zeit, bis ich gemerkt habe, was dahinter steckt. Das ist nämlich im Grunde Trumpsches Denken. Wenn in der Zeitung stand, dass in Afrika, in irgendeinem afrikanischen Land 100.000 Menschen verhungert sind, oder wenn ich eher zu Hause erzähle, ich habe 6 junge Ungarn gesehen, die sind aus Ungarn geflohen nach der Revolution und sind jetzt bei uns. Da sagte mein Vater, die sollen machen, dass sie nach Hause kommen. Die sollen zu Hause kämpfen. Das haben wir ja auch getan. Also da war der Nationalismus als Egoismus. Steckt da tief drin. Und wir müssen aufpassen in Europa, dass das nicht kommt, dass wir wissen, wir müssen zusammenhalten dabei. Wir müssen, da gibt's zwar nationale Grenzen, aber wir müssen erstmal eine europäische Grenze machen. Dass die Engländer rausgegangen sind, fand ich schon unglaubliche Schwachheit. Aber so, das geht ja bis tief in den ganzen europäischen Bereich hinein, dass man im Moment gar nicht mehr weiß, kriegst du eigentlich noch zusammen? Und
genau.
Ökonomisch wären wir sehr stark, wenn wir das machen würden. Da könnte man auch ein Wort mitreden, wenn man das anständig zusammenpacken würde. Aber ich weiß nicht.
Aber wir sind es nicht, wenn wir einfach nur ein Markt sind für Produkte. Frau Römer, Sie wollten gerade.
Ja, genau. Wir sind ja eigentlich als Europa ökonomisch sehr stark, aber uns fehlt letztendlich die Führung. Und das ist jetzt die große Frage, ob Friedrich Merz derjenige ist, der in dieses Führungsvakuum reingeht oder nicht. Wir haben es ja jetzt in der Diskussion auch schon gehabt. Große Frage ist auch, was passiert eigentlich mit England? Ja, also gibt es eine Perspektive, dass es ein Re-Brexit gibt, also dass es wieder Teil der Europäischen Union ist. Aber ich glaube schon, dass es eine starke Führungsfrage auch ist.
Herr Gysi, wie haben Sie das auf der anderen Seite erlebt? Sie sind ja nach Kriegsende geboren. Wie haben Sie das auf der anderen Seite wahrgenommen?
Also die Nachkriegszeit war so, dass wir mit Schwarzpulver gespielt haben, dass man Waffen gefunden hat, dass ein zerstörtes Haus das normale Bild war. Und dass Leute starben an Krankheiten, die sich erst auswirkten, etc. Und nun lebte ich aber in einem Haushalt mit 2 Eltern, die gegen die Nazis gekämpft hatten. Und für mich war ein Schulerlebnis wirklich beeindruckend. Es gab noch einen anderen Jungen, der hatte auch antifaschistische Eltern. Alle anderen Kinder waren die Väter bei der Wehrmacht und so weiter. Und dann habe ich meine Eltern gefragt, sag mal, die Eltern von diesen beiden Kindern haben mehr zu sagen als die anderen. Aber die anderen sind doch die Mehrheit. Und darauf bekam ich keine befriedigende Antwort. Aber das fiel mir immerhin auf, schon in der Schule. Mhm. Und das Zweite war natürlich eine zutiefst antisowjetische und antirussische Position bei den meisten Kindern, die sich erst im Laufe der Jahrzehnte veränderte. Das ist wirklich ganz interessant, sowas zu erleben, mhm. Weil dann reisten die häufig in die Sowjetunion, lernten Gastfreundschaft mhm. kennen und die jungen Leute arbeiten dann an der Druzhba-Trasse mhm. und die Jugendweihereisen fanden viele dorthin statt, sodass wir heute da im Osten eine andere Einstellung zu Russland haben als im Westen. Das wundert mich nicht. Am Anfang war die völlig gleich. 15 Jahre. Aber im Laufe der Jahrzehnte hat sich das eben verändert und mhm. entwickelt. Und dann kam Gorbatschow. Und sehen Sie, das war doch das Entscheidende bei den Demonstrationen. Die Demonstrierenden sind davon ausgegangen, dass sie Gorbatschow an ihrer Seite haben, dass mhm. keine sowjetischen Panzer auffahren werden. Also mussten sie sich nur noch mit der SED-Führung anlegen. Und das haben sie sich zugetraut. War auch interessant zu beobachten.
Stimmt.
Und wissen Sie, wenn man das alles so erlebt hat, ich habe zu den ganz Alten, die noch in der Weimarer Republik als Kinder gelebt haben, denen habe ich immer gesagt, also ihr meckert hier die ganze Zeit rum. Ihr habt die Weimarer Republik erlebt, dann die Nazi-Diktatur, dann den entsetzlichen Krieg, dann das Ende der Nazi-Diktatur, die sowjetische Besatzungszeit, dann die Gründung der DDR, dann das Ende der DDR. Jetzt lernt er die Bundesrepublik Deutschland kennen. Eigentlich braucht man dafür 5 Leben. Das habt ihr alles in einem Leben erlebt. Das könnt ihr doch auch als reich empfinden. Da sagte ein Alter zu mir, ja, so kann man es auch sehen. So typisch Berliner. Und ich habe versucht, die Leute aufzubauen.
So eine andere Zäsur bundesrepublikanischer Geschichte, Herr Müntefering, Mauerbau. Was war das für ein Moment, wenn Sie da heute mal drauf zurückschauen? War das insofern vergleichbar mit heute, als man sagt, da haben wir uns Sorgen gemacht? Da gab es auch dieses Gefühl, was passiert da jetzt?
Also ich war damals bei der Bundeswehr.
Waren Sie freiwillig? Also sind Sie...
Nein, ich bin gezogen. Ich war der zweite Jahrgang, der gezogen wurde.
Okay.
Und die haben mich für tauglich befasst. Und meine Eltern, die sehr konservativ waren, haben gesagt, mhm. weil damals tauchte das Gerücht auf, man kann auch den Wehrdienst verweigern. Also wenn du das verweigerst, wir verstehen das. Mein Vater sagte, ich habe so viel im Krieg, ich will nichts damit zu tun haben, wir verstehen das. Ich habe gesagt, nein, ich gehe dahin. Sondern wieso? Ich sage, ihr seht das falsch. Wenn jemand kommt, der euch was tun will, ich helfe euch. Ich helfe euch. Und so wie die Welt ist, muss man wehrfähig sein. Das war meine Meinung. Also bin ich zur Bundeswehr gegangen, nach Höxter. Und wir sind dann im März oder sowas umgezogen nach Osterode in den Harz. Und an einem Augustsonntag wurde dann die Mauer gebaut. Und war Großtheater unter den Soldaten, weil wir hatten ja noch alle noch kein Handy. Mhm. Da waren 3 oder 4 Telefone. Alle wollten ihre Frauen, ihre Freundinnen anrufen. Die wollten wissen, ob es Krieg gibt, ja oder nein. Wir konnten fast dahin gucken. Also da hast du schon ein Stück Sorge gehabt, die intensiver war als das, was man von Weitem mhm. gesehen hat. Mhm. Das ist auch so etwas, was einen schon geprägt hat, weshalb ich auch glaube, dass es nötig ist, dass man wehrfähig ist. Und ehe die Frage kommt, wenn ich abstimmen müsste, würde ich dafür stimmen. Ich war damals mit Peter Struck, glaube ich, der Einzige bei den Sozis noch, die gesagt haben, nee, die müssten wir eigentlich, müssten wir das behalten. Aber das war halt Mode. Das war, der Friede ist da, da kann nichts mehr passieren.
Sie waren damals, als Gutenberg die Wehrpflicht ausgesetzt hat, waren Sie dafür, das nicht zu tun?
Ja.
Mit Struck zusammen?
Ja. Da haben wir ja drüber diskutiert. Bei uns in der Fraktion. Und wir haben gesagt, nee, das ist nicht gut. Das wird uns irgendwann wieder... Aber damals war die Überzeugung, dass wir im Frieden sind und dass der Friede so stabil ist, dass eigentlich nichts passieren kann. Das war ja überwältigend. Auch bei meinen Freunden in der Partei. Ich habe das nicht missverstanden. Die wollten sich nicht drücken irgendwo, sondern die sagten, nein, die Gefahr ist weg. Das habe ich nicht geglaubt.
Wissen Sie, dass Kennedy über mein Schicksal entschieden hat, ohne dass er mich kannte oder es auch nur ahnte?
Nee.
Naja, und zwar, weil es im Frühjahr 1961 ein Treffen Khrushchev-Kennedy gab. Mhm. Und da stellt doch es schafft irgendwann die Frage, wie ist denn Ihre Meinung zu Berlin? Und da hat er ja zwei Antwortmöglichkeiten. Er hätte sagen können, ganz Berlin muss unter Vier-Mächte-Status bleiben. Sagte er aber nicht. Er sagte, West-Berlin muss frei bleiben. Und das war die Genehmigung, die Mauer durch Berlin zu bauen. Wenn er gesagt hätte, ganz Berlin muss unter Vier-Mächte-Status bleiben, wäre die Mauer, das war der B-Plan, rund um ganz Berlin gebaut worden. Dann hätte ich ein anderes Schicksal gehabt. Aber er,
Schicksal. Sie waren 13 damals, ne? 61. 13,
ja.
Wie haben Sie das
Das kann ich Ihnen sagen, ich war verreist in der Altmark und am nächsten Tag gab es kein Brot, das habe ich nie verstanden, den Grund, aber es gab kein Brot und die Züge fuhren nicht mehr. Ich war 13 und hoffte, dass die lange nicht mehr fahren, sodass ich nicht zur Schule zurück muss. Aber da hatte ich Pech, dann kurz vor Schulbeginn fuhren die Züge wieder, sodass ich zurückkam. Aber und dann bin ich davon ausgegangen, dass zwei Jahre? Ja, bin ich davon ausgegangen. Zwei Jahre wird die Mauer stehen und dann ist sie weg. War ein schwerer Irrtum. Und mein nächster Irrtum war, dass sie gedacht haben, die kommt nie weg. War auch wieder falsch. Dann ist sie ja gefallen. Das ist wirklich interessant. Man gewöhnt sich dann an etwas und hält das gar nicht für möglich. Ja. Wobei mir Egon Bahr eben erzählt hat, er hat gesagt, wissen Sie, Herr Gysi, ich sage Ihnen das mal ganz offen, vor 61 war es so, sie bildeten gute Ingenieure und Ärztinnen und Ärzte aus und die kamen immer zu uns. Das war sehr bequem. Sie bezahlten die Ausbildung und die kamen zu uns. Wir hatten natürlich bessere Bedingungen für sie. Und plötzlich kamen die nicht mehr. Und ich war vorher ein kalter Krieger, sagte er. Und dadurch habe ich begriffen, wir müssen eine andere Politik machen. Ich muss jetzt mit der Regierung der DDR reden, wenn ich etwas für die Ostdeutschen erreichen will und für die Westdeutschen die Beziehung zu Ostdeutschland haben, sagt er. Und dieser Wandel in meinem Kopf, sagt er, das werde ich auch nicht vergessen. So kam dann sein Satz, Wandel durch Annäherung zustande.
Müntefering hat gerade erzählt von der Kriegsangst, die es damals in Westdeutschland gab. Gab es die auch in Ostdeutschland?
Nee, die hatten nur das Gefühl, dass sie eingemauert werden. Und das war ihnen gar nicht recht.
Das war schon rein,
ich glaube, also mit 13 kann ich das auch noch nicht so richtig beurteilen. Aber ich glaube, richtig Kriegsangst gab es nicht. Wobei natürlich die Generation, die den Krieg erlebt hatte, für die wollten keinen Krieg mehr. Aber für die war das wieder so was Selbstverständliches, was immer wieder kommt.
So fängt das immer an. Das konnte man schon
hören. Die Generation, so die nie Krieg erlebt hat, die kann sich das nicht vorstellen.
Und das macht das so gefährlich?
Das macht das gefährlich. Wenn du den erlebt hast, sagst du, nee, auf gar keinen Fall.
Das war 16 Jahre nach Kriegsende, ne? Ja. Wie sind denn, weil Sie vorhin über Ihre Studierenden gesprochen haben, Frau Römmele, wenn es um die Frage Wehrpflicht ja oder nein geht, Müntefering würde sagen, klar, führen wir die ein. Sie sagen, Wehrpflicht brauchen wir. Perspektivisch brauchen wir wieder. Ja. Bei Ihnen vermute ich, Sie würden sagen, auf gar keinen Fall.
Nein, also würde ich es nicht sagen. Ich sage, eine Pflicht darf man immer erst dann einführen als Jurist, wenn es auf andere Ebene nicht geht. Ich kann nicht immer nach dem Motto, das tut den Juden gut, wir müssen sie mal verpflichten. Nee, das ist nicht meine Herangehensweise. Eine Pflicht darf ich nur einführen, wenn es auf andere Ebene nicht geht. Im Augenblick, glaube ich, können wir die Bundeswehr verteidigungsfähig machen ohne Wehrpflicht. Aber wenn die Zeit käme, wo man sagt, es geht nicht mehr, dann würde ich es völlig anders regeln als früher. Dann würde ich ein soziales Pflichtjahr einführen. Und jeder junge Mann und jede junge Frau kann sich überlegen, ich gehe entweder zur Bundeswehr oder ich mache ein Sozialjahr, und zwar entweder im Inland, zum Beispiel bei der Pflege, oder auch in der sogenannten Dritten Welt. Das ist mir dann egal. Aber wissen Sie, ohne Kommission über Verweigerung und so gar nicht, sondern freiwillig, du entscheidest das eine oder das andere. Aber erst, wenn es wirklich eine Pflicht geben muss. Und das sehe ich zurzeit noch nicht.
Weil da diese Nadel ist und weil wir heute schon am Beginn der Sendung und wir sind schon bald wieder am Ende über Willy Brandt gesprochen haben. Sie haben, Herr Müntefering, vor einigen Jahren schon, glaube ich, 3 Jahre oder so, haben Sie einen Gastbeitrag geschrieben. Da haben Sie damals die Situation am 27. April 1972 beschrieben. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Brandt, der abgewählt werden sollte, Barzel, der sozusagen schon in den Startlöchern stand, um Bundeskanzler zu werden. Und das Entscheidende aber, die Verträge mit Moskau, Warschau, Ost-Berlin, alles liegt fertig auf dem Tisch. Und für den Fall, dass er es nicht schafft, alles passé, alles vorbei. Und Sie haben diese Situation beschrieben, wie an dem Tag, Sie haben irgendwo gearbeitet, die Maschinen stillstanden, wie es plötzlich leise wurde in den Montagehallen, weil alle wissen wollten, wie geht jetzt diese Abstimmung aus?
Ja, das sind, also du denkst ja, das war ein Industriebetrieb, in dem ich war, Automaten, Dreherei, also ziemlich laut, ziemlich Krach und so, und alles keine besondere Sensibelchen, die da an den Maschinen waren. Aber das war damals, dann in wenigen Tagen hat sich das so zugespitzt, die ganze Diskussion, die da war, dass plötzlich klar war, die wissen alle, was jetzt passiert. Und als dann die Maschinen laut, das wurde dann leiser, 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 die haben das übertragen auf einen kleinen Radius. Und als dann rauskam, der Brand hat gewonnen, da war ein Riesenjubel. Da
mein Chef ganz war knapp, ganz, ne? War ganz knapp.
Ja, ja, aber mein Chef war ganz perplex, dass sowas alles passieren konnte. Aber ja, das war natürlich auch schöne Erlebnisse, die es dann auch mal gab. Also da waren doch viele Leute sensibel. Und ich glaube auch, dass heute schon wieder sehr viele Menschen darüber nachdenken, was das eigentlich alles bedeutet, was wir im Augenblick erleben. Wir wollen da keine Angst machen und uns die Sache nicht schwer zu malen, ja, als es nötig ist. Aber man muss da auch realistisch rangehen. Man darf es nicht verdrängen. Man darf nicht sagen, das stört uns alles nicht, sondern das ist schon kompliziert.
Sie sagen, damals sind alle stehen geblieben, die relevant waren. Die SPD ist stehen geblieben, auch die FDP ist stehen geblieben. Und das hat sich total ausgezahlt gegen zum Teil erbitterten Widerstand. Und das war für mich so die Analogie zu heute. Sie sagen, Brand, wenn man das heute so liest, sagt man, ist doch wunderbar, Ostverträge ging durch, hat eine neue Ära eingeleitet. Aber Sie beschreiben auch die harte Gegenreaktion, wie der beschimpft worden ist als Vaterlandsverräter und was da sozusagen alles an Szenarien plötzlich diskutiert wurde. Und Sie beschreiben auch, dass die harte Polarisierung, die es damals gegeben hat, Sie sagen, das war niemals so hart wie in der damaligen Zeit. Können Sie uns da einmal mitnehmen in diese Welt?
Na, da hat auch Helmut Schmidt noch eine Rolle gespielt. Helmut Schmidt, der bei uns in der Partei nicht so angesehen war, weil er, als er in die Fraktion kam, in den Fraktionsvorstand kam, eine Reserveübung bei der Bundeswehr gemacht hatte. Und da haben sie ihn suspendiert von dieser Funktion in dem Fraktionsverband. Also das war ja in der Nachkriegszeit, war das zunächst mal eine Sache, die sehr unpopulär war dabei. Und so ein bisschen habe ich immer das Gefühl, trägt das heute noch durch. Keiner oder zu wenige haben den Mut zu sagen, aber Leute, guckt euch das doch mal an. Was ist denn da los? Da ist der Putin. Der Amerikaner weiß nicht so genau, wo er eigentlich steht. Europa, ja, wir leben alle ganz gut. Uns kann ja eigentlich keiner doch. Uns kann doch schon. Und dann sind da noch die einige europäischen Länder, gucken sich mal Jugoslawien an und Ungarn und so weiter, was da überall los ist, die gar nicht keine sicheren Größen sind. Wer will eigentlich mal sagen, es ist mal Zeit, dass wir mal unsere Sinne zusammenführen und mal für die nächsten 20 Jahre ein Konzept machen, wie das eigentlich weitergehen soll hier bei uns.
Und diese Angriffe damals auf Brand, wie haben Sie das erlebt? Ich meine, es ist ein harter Vorwurf, ne? Vaterlandsverräter.
Ja,
Frieden machen das, mit den Osteuropäern, mit den Russen insbesondere.
Also wir waren natürlich auf Willis Seite, weil wir das Gefühl hatten, das ist die einzige Perspektive oder das ist eine Perspektive, die man jetzt ergreifen kann und dafür muss man sich aber dann einsetzen. Man kann nicht sagen, wir wollen jetzt Frieden machen mit allen, sondern man muss dann auch sagen, was hat das denn ganz für Konsequenzen mit unserer Politik? Man muss zusammenarbeiten wollen mit denen und man muss aus der Gegnerschaft, aus der Positionierung der Gegnerschaft rausgehen, die wir heute noch an vielen Stellen zu Russland und zu anderen Ländern auch haben. Was Gregor Gysi eben gesagt hat, ist ja nicht falsch. Das ist auch noch mitgeschleppt worden.
Der Willy Brandt hat in einer anderen Armee gegen die Wehrmacht gekämpft. Das darf man nicht vergessen, was ich ja völlig in Ordnung finde. Aber das war damals, hat natürlich die Gesellschaft gespalten. Ich weiß noch, als Marlene Dietrich das erste Mal nach West-Berlin kam, wurde sie als Vaterlandsverräterin beschimpft etc., weil sie in den amerikanischen Streitkräften, sogar in der Uniform irgendwie aufgetreten ist etc. Das heißt, es gab dazu, man hat es damals nicht als Befreiung begriffen. den 8. Mai 1945, der Erste, der im Westen das gesagt hat, und der DDR haben sie es von Anfang an gesagt, im Westen war Richard von Weizsäcker. Das war eben auch eine große Stunde.
Die Rede 1985.
Ja. So, und auch nicht unumstritten. Ne?
Ja. In natürlich.
Deutlichkeit. Das war ja mal zwischen Willy Brandt und Helmut Schmidt. Ab und zu lese ich noch mal in so Briefen nach, die man auch von denen bekommen hat. Mhm. Das ist auch so ein Problem. Der Willy war auch deshalb so beliebt bei uns und dann auch im Volk insgesamt, weil das sozusagen ein Apostel des Friedens war. Und von dem Helmut Schmidt gab es diese Bilder in Uniform. Mhm. Er war 5 Jahre jünger als der Willy, aber war in dieser Uniform. Und ja, die Jusos war in Uniform?
Nee. Konnte man sich nicht vorstellen. Ja. Was ich so an diesem Stück, und deswegen hat mich das so fasziniert und begeistert, und es geht ja auch immer um die Frage, wie kann man sozusagen ein bisschen Optimismus und auch Zuversicht spenden in diesen nicht einfachen Zeiten. Sie schreiben da einen Absatz, den Sie sozusagen als Lehre aus alledem begreifen. Ja, Willy Brandt, der diese Ostverträge mitentwickelt, die Entspannungspolitik, die Friedenspolitik. Und es gibt da einen Absatz. Ich würde gerne ein paar Sätze daraus vorlesen, weil ich den so gut finde und weil ich finde, dass er bis heute uneingeschränkt gilt. Sie schreiben da, die pauschale Diffamierung ganzer Völker und Staaten muss ein Tabu bleiben. Die Verantwortung für den Rückfall in Unterdrückung von Freiheit bis hin zum nächsten mörderischen Krieg ist immer das Tun von Menschen, manchmal Gruppen, die sich dazu die nötige Macht erschleichen, irgendwie anders bekommen oder sich erlügen. Es bleibt wahr, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, nicht alle Deutschen waren Nazis und nicht alle Russen sind Putin-Jünger. Alle demokratischen Parteien und ihre Anhänger wissen das. Auch in Deutschland. Hm. Fand ich einen brillanten, guten Gedanken. Nur der letzte ist vielleicht nicht unbedingt richtig. Sie sagen, alle wissen das. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das noch so klar haben.
Wissen.
Wir heute in einer auch durch mediale Systeme, Social Media und so weiter, wir haben mächtige Werkzeuge, die das verschleiern können. Die im Grunde uns das Gefühl geben, es ist nur noch wir gegen die, die gegen uns, unten gegen oben, oben gegen unten.
Nein, jetzt kommen wir ganz zum Schluss auf einen bestimmten Punkt, der eine der größten Veränderungen ist, nämlich die Kommunikation, die Informations- und Kommunikationsstränge, die wir haben. Wie auf der Welt kursieren, aber auch im eigenen Land kursieren. Und das wird immer komplizierter, auch für die politischen Parteien. Im Grundgesetz steht Artikel 21, die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit. Wenn aber das Volk nicht mehr in die Parteien kommt, ich sag mal, geht rein in die demokratischen Parteien. Wenn die aber nicht mehr kommen, wie sollen denn die Parteien das noch machen? Das ist eine richtige Frage, die sich der Demokratie sehr bald stellen wird.
Hat Herr Müntefering zum Schluss gefragt, Frau Römmele, da einen Punkt, wenn er sagt, wenn Parteien sozusagen die Idee haben, an der politischen Willensbildung mitzuwirken. Es geht aber keiner mehr rein. Da ist keiner mehr mit dabei. Und wir adressieren eigentlich nur noch das Problem und sagen, warum macht ihr das nicht, warum macht ihr das nicht? Also immer eher destruktiv. Dann haben wir irgendwann als Gesellschaft ein Thema.
Ja, natürlich haben wir das, weil wir sind eine Parteiendemokratie. Also Parteien sind die einzigen Organisationen, die Wahlen durchführen und die politisches Personal ausbilden. Also
Eliten, die auch wissen, wie das geht,
Eliten rekrutieren und selektieren. Ich meine, wir erleben jetzt Gott sei Dank, dass wir auch offenere Prozesse haben, also dass auch Quereinsteiger in die Politik finden. Aber das sind immer noch zu wenige. Und die Parteien, Sie haben es gerade gesagt, Herr Gysi, haben einfach ein immer unattraktiveres Angebot, gerade für die jungen Menschen. Da sind die Sitzungen abends um 8, da möchte man nicht hin.
Sie sind langweilig auch.
Und sie sind werden eben nicht hybrid oder digital durchgeführt, was für den einen oder anderen schon auch mal wichtig wäre. Wir haben auch eine Repräsentationslücke. Also viele junge Menschen fühlen sich in den Parteien eigentlich gar nicht repräsentiert. Es sind keine Rollenvorbilder mehr da, weil Parteien maßlos überaltert sind. All das schreckt Menschen ab, in Parteien einzutreten. Aber man muss dazu sagen, dass wir, ich meine, Parteien haben in den letzten 30 Jahren ihre Mitgliedschaft, die Volksparteien, mehr als halbiert. Mhm. Bei der SPD sind es jetzt knapp 400.000. Wir waren nach der Wiedervereinigung bei über 900.000. Wahnsinn. Bei der Union waren es 700.000. Da sind wir jetzt bei um die 300.000. Aber man muss auch sagen, dass manche Parteien Zulauf gefunden haben, gerade bei den Grünen, bei den Linken und über alle Parteien hinweg sind vor der Bundestagswahl extrem viele Menschen in Parteien eingetreten. Also das Interesse ist durchaus da, aber man muss auch das Angebot dementsprechend stricken.
Also ich kann nur sagen, wir haben ja 60.000 neue junge Mitglieder bekommen, was wirklich interessant ist, weil meine Partei ist plötzlich so jung geworden. Das war sonst nicht ihr Charakter. Und ich habe zu den beiden Parteivorsitzenden gesagt, ihr müsst jetzt das Parteileben völlig neu organisieren. Die gehen nicht gerne zu langweiligen Versammlungen. Ja, sagen die, das wissen wir, sind auch schon dabei, das neu zu organisieren. Wissen Sie, die werden nicht alle bleiben, trotzdem finde ich es schön. Und zwar, wie Medien zu Recht festgestellt haben, es lag gar nicht so sehr an unseren Positionen, sondern an der Haltung. Und die Haltung hat eben Heidi Reicheneck wiedergespiegelt in der Woche, als Friedrich Merz versucht hat, gegen den Willen von SPD, Grünen und Linken zusammen mit der AfD, BSW und FDP ein Gesetz durchzubringen, das ohne die rechtsextremen Stimmen niemals eine Mehrheit gehabt hätte. Sehen Sie, Herr Lanz, das wäre das erste Gesetz in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland gewesen, das nur mit Hilfe rechtsextremer Stimmen beschlossen wurde. Und die Haltung, die Heidi Reicheneck dabei an den Tag legte, also da habe ich das gemerkt, da kamen immer mehr junge Leute. Also natürlich gibt es da auch einen Nazi-Teil bei den jungen Leuten, das weiß ich. Aber es gibt ja auch viele, viele andere. Genau. Und die waren plötzlich auch bereit, in die Partei zu gehen. Also es muss einem was einfallen. Aber wie man das dann auf Dauer stabilisiert und hält, das ist nun wieder eine ganz komplizierte Frage.
Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Wir sind leider schon am Ende. Sollten wir bei nächster Gelegenheit fortsetzen. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update. Und wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.